Und jetzt Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Ladies and Gentlemen, are you ready to Rudy Gamble?
Boah.
Rudy Gamble. Ja. Hallo, hier ist der Brennerpass. Spieltag 10, wenn ich mich nicht irre.
Du irrst dich nicht, mein Lieber.
Mit Rüdiger Rudolf, das bist du, und Bernie Meyer,
das bin ich.
Der unerwartete Anfang ist heute, ich gehe gerade das Kid A zur Schule gebracht und gehe zurück. Und neben mir läuft eine Mutter, die im Gehen liest. Was ich auch sehr innovativ finde, vor allem bei der, du weißt ja, diese Menschenschlange, die sich zwischen Nordbahnhof und Papageno-Schule da hin und her bewegt. Und justamente stößt sie gegen irgendjemanden und lässt ein Buch fallen. Das Buch klappt zu und man sieht quasi prangen einen Schriftzug blau auf hellblau, aber ganz deutlich Kommunismus. Mehr steht nicht auf diesem Buch.
Nein.
Ja, quasi wie aus einer, also jetzt, wenn der McCarthyism noch wäre, dann wäre es eine filmische Szene gewesen.
Unfassbar.
Ja. Sie hat es ungerührt aufgehoben und weitergelesen, auch auf dem Weg über die Ampel.
Und du sagst Mutter, weil sie auch aus dem Hof der Papageno-Schule
kam? Ja, genau.
Ah, ja.
Genau. Das beobachte ich natürlich. Ich weiß genau, ob ihr eure Kinder zur Schule bringt.
Und dann verschwand sie in einer dieser neuen teuren Stadt-Townhouses.
Vermutlich, ja. Vermutlich.
Aber ein Kommunismusbuch in hellblau?
Ja,
muss das nicht rot sein?
Das hatte auch so Kinderinsta, also so kindlich anmutende Illustrationen auf dem Cover.
Vielleicht war das so ein Kommunismus für Dummies Buch, so,
ja,
okay. Wo das so erklärt wird.
Kommunismus für Kids, glaube ich, war das auch.
Ja.
Einfach. Aber es hat mir gefallen. War eine gute Szene,
ja,
die ich euch nicht vorenthalten wollte.
Die, wenn man sie im Film bringen würde, einem wahrscheinlich eh keiner abnehmen würde. Oder in einem Podcast.
Boah, Rüdiger, boah, ich war am Samstag auf einer Modenschau,
ja,
und dachte, die endet in einem orgiastischen Besäufnis zusammen mit Models und Designern.
Wie meistens.
Wochen. Nur war ich leider um 12 zu Hause und konnte nicht einschlafen, weil ich so viel Kaffee getrunken hatte. Um bei der Modenschau nicht einzuschlafen, die aber überraschend gut war. Das war die Abschlussveranstaltung der Kunstmodeschule Weißensee. War sehr gut gefallen. Aber auf jeden Fall saß ich, statt mit Models unterm Tisch zu liegen, saß ich auf der Couch zu Hause um 12 und konnte nicht schlafen wegen dem vielen Kaffee. Mir war langweilig und ich habe mich mal durch ein paar Podcasts gehört.
Ja, aber siehst du, sind halt die Models von heute. Die Models, die gehen nicht mehr Reiskräcker essen und Champagner saufen und koksen, die gehen nach Hause, damit sie morgen früh auch noch gut aussehen.
Tja.
Und lesen, müssen dann ihrem Kommunismusbuch studieren.
Auf jeden Fall, ich habe ein paar Podcasts gehört. Meine Güte, sind da viele unqualifizierte Leute am Werk.
Ach so?
Ich habe auch einen Podcast gehört, ich
nenne
jetzt keine Namen. Viele machen ja so Interview-Podcasts, weil sie einfach selber, sie haben ja selbst keine Inhalte, im Gegensatz zu uns.
Ich und würde sagen, das Eis wird dünner, ja.
Und da interviewen sie halt Leute und dann besteht oft so Gesprächskultur einfach oft auch als super. Was mich an dir immer schon fasziniert hat, du bist ja auch so ein selbstbewusster Typ irgendwie. Ja, super. Klasse.
Ja.
Und da kam ich darauf, wir könnten uns gegenseitig mehr Fragen stellen.
Ach.
Wenn die jetzt nicht mehr loben,
dann ach so,
tun wir schon genug. Mehr Fragen, so investigativ und selbst. Was denkst du eigentlich über?
Aber haben wir da nicht schon mal festgestellt, dass wir uns zu viele Fragen stellen?
Wir uns bloßstellen?
Wir uns gegenseitig bloßstellen?
Das stimmt auch wieder.
Okay. Vielleicht, ja, so Ja-Nein-Fragen.
Ja, genau.
Oder ich gebe dir vorher einen Fragenkatalog und du gibst mir vorher einen Fragenkatalog.
Ja. Wie spät ist es eigentlich?
Ja, sowas.
Wo man einfach auch wirklich darauf antworten kann.
Warum bist du so selbstbewusst?
Ja.
Warum finde ich das klasse?
Okay, die drei Horror-Tees der Woche. Türkei.
Ja.
Trump.
Ja.
Tim fucking Wiese.
Ja.
Also, zu Trump haben wir gestern beschlossen, sagen wir eigentlich nichts.
Nee.
Ich find's fast putzig auf Facebook, die ganzen Mahner, die vor Trump mahnen, aber alle hier sitzen. Und so, dann ihre amerikanischen Freunde mahnen. Als erstes Mal würde ich mal behaupten, die meisten haben keine amerikanischen Freunde. zum Zweiten, wenn sie welche haben, wählen die sicher nicht Trump. Mhm. Und wenn sie andere erreichen wollen, die Trump wählen, dann funktioniert das über Facebook nicht wirklich. Mhm. Es ist eigentlich nur so ein bisschen so ein Betroffenheits-Show-off. Ich finde, wir können Trump eigentlich ignorieren, weil es ist irgendwie so, es ist ein bisschen so, als würde ich mich zu, jetzt wollte ich wieder einen meiner berühmten Hitler-Vergleiche auspacken, aber spare ich mir jetzt mal.
Oh Gott.
Zu wem rentiert es sich überhaupt nicht, sich zu äußern?
Tim Wiese.
Naja, ja.
Doch schon.
Ne, doch. Das kommt, jetzt gleich wegen dem Thema Wrestling. Liegt mir schon ein bisschen am Herzen, aber über wen reden wir nicht, weil es so selbstverständlich ist, dass er so ein Blödel ist?
Weiß ich nicht. Erdogan? Nee, auch nicht. Haben wir auch schon drüber geredet. Die Schussrichtung ist mir nicht ganz klar.
Es ist zu selbstverständlich eigentlich. Was hätten wir dem Thema Trump noch hinzuzufügen?
Ja.
Außer, dass er ein Blödel ist.
Ja.
Und eine ganz hässliche Ausgeburt des Turbokapitalismus,
ja,
der uns ein bisschen überrollt hat in den letzten
Jahren. Und inhaltlich muss man sich eh nicht mit ihm auseinandersetzen.
Macht
er ja auch nicht, richtig.
Eben, genau. Genau, er setzt sich auch nicht mit Inhalten auseinander, also tun wir ihm den Gefallen auch nicht. Türkei, weiß nicht, da sind wir auch, finde ich, nicht politisch qualifiziert genug, dass wir uns da aus ein paar flache Böhmermann-Poaten zu reißen, finde ich, das können andere schlechter als wir, deshalb lassen wir es ganz bleiben.
Außer, dass wenn wir vielleicht Türken wären und einen Podcast machen würden über die türkische, ist das Super League? Nee. Und uns kritisch äußern würden, meinst du, vielleicht bekämen wir schon Ärger?
Ja, aber das wäre sehr interessant. Das würde ich eigentlich gerne hören.
Ja.
Vielleicht weist uns mal jemand auf den Podcast hin, deutschsprachig über die türkische Super League. Dann würde ich mal reinhören bis zum nächsten Mal.
Ja.
Ich suche selbst mal. Aber das tatsächlich, okay, ist ein ganz guter Ansatz.
Das machen wir.
Ja. Wir machen es einfach über Fußball, ist unser Zugang.
Ja.
Über Tim Wiese möchte ich was sagen.
Ja.
Darf ich kurz?
Ich bitte darum.
Tim fucking Wiese. Tim Wiese sagt Sätze wie, ich zitiere jetzt einfach mal aus der Presse,
ja,
im Wrestling kann ich mich geben, wie ich bin, immer volle Kanne voraus. Er beteuert auch, dass in seiner neuen Sportwelt nicht alles Show ist. Ich glaube, es ist Spiegel Online. Wer glaubt, dass das Ergebnis vorher feststeht, liegt falsch, sagt er gebetsmühlenartig.
Ach.
What?
Das war auch der Moment, wo seine zukünftigen Gegner gedacht haben, Moment, könnt den Jungen bitte jemand aufklären?
Möge also der Bessere gewinnen,
aha,
fragt dann Spiegel oder wer es auch immer geschrieben hat, ganz,
ja,
oder Spox oder keine Ahnung. Dazu jetzt folgende Sachen. Natürlich ist alles abgesprochen im Wrestling, im Sinne von alle Ergebnisse, die Struktur der Kämpfe, wer wann, Storylines, bla bla bla. Was nicht abgesprochen ist, ist der exakte Ablauf im Ring. Da wird viel geadlibbt.
Geadelbowed.
Wobei im Fall Tim Wiese wahrscheinlich nicht ganz so viel. Weil man so einem Rookie natürlich nicht, das wäre ja auch gemeint, dem die Improvisation des Matches zu überlassen. Er folgt schon einem Matchplan, den er von den Veteranen bekommt. Tim Wiese hat angeblich nur 2-3 Monate wirklich trainiert, so ganz spezifisch.
Ja.
Und dafür hat er es wirklich sehr gut gemacht. Ich habe den Kampf gesehen.
Mhm.
Also Hut ab vor der athletischen Leistung. Er sah ein bisschen gassed aus, sagt man im Englischen. Also was man nicht mit vergast übersetzt.
Sondern mit gebläht.
Ja, so sah er aus. Stimmt, aber außer Atem.
Mhm.
Aber völlig okay. Nee, ich finde, konditionell und auch technisch war das alles einwandfrei. Was mich nervt, ist, dass er so eine, für viele Leute, die mit Wrestling nicht so viel zu tun haben, jetzt eine Art von Stereotyp verkörpert, die viele tatsächlich mit dem Wrestling in Verbindung bringen. So ein aufgeplusterter,
genau,
Muskelfucker, nix im Hirn, aber dafür in den Oberarmen. Schlechte Tattoos.
So ein bisschen wie unsere Kinder, wenn man Kinder anzieht mit H&M, Ramones T-Shirts oder Motorhead und Nietenarmband kauft und sagt, guck hier, das ist ein echter Rock'n'Roller.
Ja, das stimmt, das ist ein guter Vergleich, aber Tim Wiese ist noch schlimmer eigentlich.
Tim Wiese ist, ja.
Und Wrestling ist so viel mehr, kann so viel mehr. Ich möchte, falls jemand wirklich einen guten Wrestler, einen originellen Wrestler-Typ, aber trotzdem furchterregend und quasi so ein Archetyp von furchterregender Typ, aber mit so einer gewissen, mit einem Witz und Nuance, sowohl von seinem Stil des Wrestlings, aber auch von seiner Person, der soll sich mal nicht Tim fucking Wiese, sondern Tommy fucking End anschauen. Das war ein Wrestler, ist ein Holländer, der bis vor kurzem viel in der WXW, das ist so ein rheinländischer, also aber eine sehr erfolgreiche deutsche Liga, und aber auch viel in England.
Ja.
aufgetreten ist, jetzt auch bei der WWE ist. Tommy fucking End ist ein unglaublicher Typ. Der macht so ein bisschen auf Black Metal, hat ganz viele gute Tattoos. Das ist so ein, der Typ, er ist der Typ Striker, also er macht so viele, viele Ellenbogen und Knieschläge.
Ja.
Der sieht so unglaublich real aus, klatscht auch ganz böse. Und der hat so ein unglaubliches Charisma, egal ob der einen Anzug anhat oder hat nur in seinem schwarzen Unterhöschen und seinen Tattoos. Das ist ein Wrestler der Neuzeit. Und wenn du dann so Interviews siehst oder auf Twitter oder so, die sind alles schlau, die gucken Serien, die sind Gamer, die interessieren sich für dieselben Sachen wie wir, die haben alle einen sehr guten Humor, können aber im Ring so quasi so Deadpan-mäßig alles total ernst und Storyline-mäßig repräsentieren. Und dann habe ich ihn aber auch schon bei PWG gesehen, was ja eine sehr hervorragende, aber auch sehr ironische Wrestling-Liga ist in LA. Wenn es halt so ein bisschen in eine spaßigere oder lockere Richtung geht, dann ist da genug Reflexion da und auch zu sagen, ich bin halt ein Wrestler und es ist nicht MMA. Mhm. Das ist der moderne Typ Wrestler. Mhm. Oder auch repräsentiert von Kevin Owens, gerade WWE-Champion. Ich möchte mal sagen, bitte Leute, verurteilt uns Wrestling-Fans nicht. Wir sind Honks, wir sind Nerds, es ist prollig, aber es ist nicht so wie Tim Wiese. Du bist nicht Wrestling-Tim Wiese, will ich an dieser Stelle nur sagen. Okay, und jetzt hoffentlich ist es auch vorbei. Jetzt muss ich mich nicht drüber unterhalten.
Aber diese Woche war ja schon, ich glaube, am Kicker war es, Tim Wiese hat gesagt, er wird auch bald mal wieder am Tor stehen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, warum das ausgerechnet jetzt kommt.
Du, kennst du die Mr. Poops-Werbung? Guckst mit deinen Kindern öfter Torgolino?
Torgolino. Ich hasse ja wirklich, wenn die Werbung gucken.
Ja.
Deshalb bin ich immer, guck Kicker oder Netflix. Ja. Aber um jetzt mal hier wieder Werbung zu machen, aber ja klar, gucken die aber zu Torgolino, aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich kenne die Mr. Poops Werbung nicht.
Ja, das ist ein guter Song, der Mr. Poops Song, das kann ich jetzt nicht wiedergeben, aber bei Mr. Poops muss ich sofort immer an Tim Wiese denken, weil wie du gesagt hast, irgendwie, er wirkt gebläht irgendwie.
Ja.
Tim Wiese, finde ich, hat ein Gesicht, er sieht aus, als müsste er, aber könnte nicht. groß aufs Klo gehen.
Mhm.
Gut. Aber damit am liebsten ist meine, es gibt so eine Monster High Werbung, die hat so einen super Song. Mit farbigen Haarsträhnen. Na egal. Gut, lassen wir das. Was haben wir denn jetzt die Woche gehabt? Champions League. Ist schon wieder so weit weg. Aber Wahnsinn. Natürlich müssen wir kurz drüber reden, über Aubameyang suspendiert. Kurzsuspendierung, wir wissen immer noch nicht warum. Aber natürlich als Inspector Gadget verkleidet im Publikum.
Ja.
Das war natürlich, da hat unsere Seite Fußballer, die den Swag aufdrehen,
Das war perfekt.
Die hat geschrieben, heute mit höchst investigativem Swag-Level.
Ganz hervorragend.
Ja. Ganz hervorragend, ja. Aber ich muss sagen, das war der, also er hatte ja schon mal diesen Transen-Jesus-Auftritt, den wir hier abgefeiert haben.
Ja.
Aber ich meine, mit seinem, also das hat er noch einen draufgesetzt, finde ich.
Das finde ich auch.
Ich mag ihn auch echt, ich mag ihn immer mehr.
Mhm.
Also nicht nur, weil er dann 4 Tore schießt, mal so als Ausgleich schnell.
Ja.
Wo dann Tuchel gesagt hat, so viel
Wiedergutmachung
hätte er jetzt auch nicht erwartet.
Ja, ist fast so, dass man denkt, ach, vielleicht öfter mal rausnehmen.
Ja, ja, oder dass er denkt, jetzt lass mal stecken, also so
ja.
So schlimm war es auch nicht.
Jetzt komm, ich weiß gar nicht, wie mich revanchieren soll.
Ja, eben. Genau. Man ist ja dann wieder selbst wieder in der Bringschuld, ne?
Ja.
Also sehr gut. Und dann hat Özil hat fast ein Jahrhunderttor geschossen. Hast du es gesehen?
Ich habe es gelesen.
2 Schlusstor gegen... Wie heißt die Band? Die Band.
Die Band.
Wie hieß die Band? Das habe ich wieder vergessen. Glasnost hieß sie nicht. Rasnost. Ragnarök.
Ja.
Du weißt, was ich meine.
Genau.
Ja. War das ein super Tor?
Ich habe es nicht gesehen.
Wie war das Tor? Rüdiger, als Fußball-Konnoisseur, schreibst du bitte ganz dick als Hausaufgabe auf.
Mhm.
Was Özil da gemacht hat, das entspricht, das ist fast wie ein Glitch bei FIFA 17. Also es ist fast so, es kann eigentlich nicht funktionieren.
Okay.
Da muss jemand quasi, wie sagt man, wie heißt es im Kantenflimmern? Wenn man so durchrutscht durch so ein anderes Sprite, hat man früher gesagt, durch so einen anderen Spieler oder so.
Ja.
So als wäre der nicht, weißt du, quasi so, die Kollisionsabfrage ist außer Kraft gesetzt, kurz mal, in einem Spiel. Du weißt, was ich meine, als alter...
Ja, ja.
Genau, so war das ein bisschen.
Eigentlich ein Bug, ein Fehler.
Ja. Ein Glitch sagt man auch.
Okay.
Herrlich. Dann habe ich Eindhoven-Bayern ganz aufmerksam geguckt und das erste Tor war natürlich ein Abseitstor, sonnenklar. Ich denke mir oft, wenn selbst ich auf Anhieb sehe, dass ein Abseits ist, dann muss es super eindeutig sein. Weil ich bin echt blind für Abseits normalerweise. Mir geht es alles viel zu schnell. Vor allem hier auf dem kleinen iPad, wo ich dann gucke oder so.
Ich vergesse auch immer, dass es Abseits gibt. Abseits erwischt mich jedes Mal kalt.
Freunde hatte dieses Experiment gemacht, haben sie doch zwei so Mannschaften, Tennis Borussia Berlin gegen Schlag mich tot, spielen lassen ohne Abseits.
Ja.
Und dann Philipp Kösters Fazit war, moderne Mannschaften, und wir reden hier über Viertligamannschaften, glaube ich, sind so geprägt, dass sie sowieso hinten da alles wegverteidigen. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Das Einzige, was sich wirklich geändert hat, ist, dass der Schiedsrichter noch mehr laufen musste.
Und der Arme.
Und dann haben sie so in der Doppelpassrunde rumgefragt und, ja, wie sieht's aus? Und alle so völlig leidenschaftslos. Pff, ja, können, ist uns egal, lassen wir halt abseits.
Ob sich die Zuschauerstruktur bei Fußballguckern verändern würde, wenn es kein Abseits mehr gäbe?
Nee.
Ich glaube nicht.
Nee, letztlich in dem Sinne, Abseits ist ja nur problematisch wegen der Fehlentscheidung, aber das würdest du dann ja beheben jetzt demnächst mit den Funkschiedsrichtern. Dem virtuellen Schiri, der dann in seiner...
Dem Drohnen-Referee.
Ja, dem Video-Ref. Okay, was habe ich noch gesehen? Ich habe da schon notiert, Vidal hat schon deutlich wieder an Klasse eingebüßt, wirkt ein bisschen müder und er war noch müder dann in dem Spiel gegen Hoffenheim. Dann. Mhm. Aber da hat es sich schon angedeutet. Und dann ist mir auch wieder mal aufgefallen, was Kai Dittmann für ein netter Kommentator ist und für ein leidenschaftlicher Kommentator im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen.
Ja. Und war da was Bestimmtes?
Nö. Und dass mir Marcel Reif auch ein bisschen fehlt.
Ja. Mir ist eher aufgefallen, der Kommentator, den wollte ich nochmal, Herr Ton und Taxis, bei im Spiel einen Tag später.
Cause I'm Dortmund. TNT.
Oi.
Dynamite. Ja. Dynamite, ja.
Der hat das R immer so schön, es hatte so eine leichte, also dieser altmodische Charme, ich muss sagen, ich fand es irgendwie auch sehr unterhaltsam.
Ja, da muss man den Inhalt aber ein bisschen nicht beachten. Ich mag ihn gerne in Talkrunden und so, ich finde ihn auch, finde auch tatsächlich nicht unsympathisch, aber bei Spielen, also es ist schön, wenn er so Plugs für Sky-Fernsehen macht, von denen er keine Ahnung hat, dann sagt er, da machen wir so, meine Damen und Herren, und wenn Sie sich für Drachen interessieren oder auch große Schlachtengemälde, dann ist vielleicht Game of Thrones für Sie sechste Staffel, kann ich Ihnen ganz wärmstens ans Herz empfehlen.
Ja.
Das klingt ein bisschen wie der Kaiser. Aber trotzdem, also es ist, da merkt man so, wie zu etwas improvisiert, von dem man keine Ahnung hat, wovon die jetzt wieder sprechen.
Ja, einfach so dieser altmodische Sprachduktus.
Oder dieser, oder irgendwas irgendwie,
was hat. Den man automatisch mit irgendwelchen Nazis verbindet, aber.
Nein,
da musste ich.
Hallo, das ist einer von Süddeutscher.
Ja. Wobei, so Süddeutsch spricht er gar nicht, finde ich. Aber.
Das ist einfach das R, Rüdiger.
Das R, ja, wahrscheinlich.
In dem Moment, wo du das R einfach deutlich aussprichst, dann bist du sofort in einem anderen Sprachduktus drin, der die Leute verwirrt.
Ja, wahrscheinlich. Und das als Rüdiger Rudolf.
Rüdiger Rudolf. Löw.
Löw.
Ah, nee, wir haben ja noch Champions League.
Bernie Meier meint Löw.
Löw, ja. Gladbach verkackt gegen Celtic. Und musste dann Freitag wieder Bundesliga spielen. Und dann hat sich der Eberl so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, aber müssen wir Freitag schon wieder ran? Das ist doch ein Witz. Bei Bayern wäre das nicht so. Und dann gab es, erstes Mal wurde das von der Presse sehr groß aufgegriffen und dann gab es auch eine ganz eiskalte Replik von Rummenigge, wo er gesagt hat, ist uns auch schon passiert in folgenden Fällen, etc., etc. und Wiedersehen. Und dann stand Eberl so ein bisschen als der dumme Motzke da und da er demnächst bei Bayern München anfangen wird, war ihm das auch ein bisschen unsympathisch, hat auch zurückgerudert. Aber es war erstaunlich, was das für Wellen geschlagen hat und der wollte halt einfach nur ein bisschen motzen. Der hat wahrscheinlich nur den
Aber es war halt wieder ein Richtmikro in der Nähe.
Eben, genau. Aber man muss auch sagen, dass sich das alles auch ganz und gar nicht ausgezahlt hat, falls seine Idee war, da so ein bisschen Stimmung in seiner Mannschaft zu schüren, weil die haben ja gleich wieder verloren.
Ja.
Und das Spiel wurde übrigens auch nicht aus Gemeinheit von der DFL, weil man quasi ignoriert, dass Gladbach in der Champions League gespielt hat, auf Freitag geschoben, sondern weil Großdemo-Tag war in Berlin am Samstag. Mehrere Demos und ganz vieles gesperrt. Und man verhindern wollte, dass die Polizeieinsätze nicht ganz koordinierbar sind.
Verstehe.
Bringt mich übrigens auf mein nächstes Thema, Polizeieinsätze. Ich habe gerade eben auf Spiegel Online gelesen, Fußballspiel in NRW, Dutzende Männer attackieren Spieler und Zuschauer. Und jetzt halte ich fest, mit Baseballschlägern und Eisenstangen bewaffnet sind etwa 30 Männer bei einem Fußballspiel im nordrhein-westfälischen Jülich auf Spieler und Zuschauer losgegangen. Es handelt sich offenbar um einen Bandenkrieg.
Wusstest du, dass es in Jülich Banden gibt? Ich wusste, das ist ein Kernforschungszentrum. Ich weiß, dass man an einer Stelle auf der Autobahn vorsichtig fahren muss, weil sich da gerne mal Glatteis bildet, weil wegen da irgendwelche Dämpfe von dem Kernforschungs...
Ja, vielleicht haben die eingeatmet.
Vielleicht haben die eingeatmet.
Ja. Der Vereinsvorstand des SV Welldorf Küsten, nach bisherigem Kenntnisstand handelt es sich um eine Clanfehde. Muss ich sofort an World of Warcraft denken.
Ja.
Vielleicht
die auch.
Vielleicht sind sich immer die... Vielleicht sind es nicht immer die Rechten oder die Linken, vielleicht sind es einfach verfehlte Clans, die einfach sich das mal im echten Leben austragen wollen. Wobei auch die rechts sein können.
Da greifen bestimmte Erklärungsmodelle, warum es da jetzt zur Schlägerei kam, greifen da gar nicht mehr.
Wobei, ich meine, es ist vielleicht auch eine Grauzone, vielleicht gibt es auch AfD oder NPD-Clans bei World of Warcraft, gibt es sicher auch.
Vielleicht.
Man weiß ja nicht, was die AfD bei Second Life treibt. Aber jetzt gibt es sicher auch rechte Gruppierungen bei so Shootern oder so RPGs, Multiplayer-RPGs.
Hm. Ja. Können wir mal Counter-Strike mal gucken.
Das guckst du mal. Du kannst mal bei Battlefield 1 gucken. Das ist nämlich meine eigentliche Pointe. Wenn du dir die Playstation kaufst und den Ersten Weltkrieg nachempfindest, dann kannst du nämlich bei Multiplayer vielleicht sehr gut nachempfinden, ob es da so auch politische Gruppierungen gibt.
Sag mal, und ich habe jetzt den Trailer gesehen zu Wonder Woman. Spielt das auch... Wann spielt das? Soll das irgendwie... Das sah mir so nach Weltkrieg 1 sollen, Soldaten
ja, genau. Ja, genau.
Ist gerade der Erste Weltkrieg jetzt, weil wir am Anfang des Jahrhunderts sind und wir
eine
Wiederholung anstreben?
Kann man sagen, ja. Ist auf jeden Fall en vogue.
Gut.
So. Dann. Löw. Ich weiß, er heißt Löw, ja. Joachim Löw nominiert. Gerhard, Gnabry und Henrichs. Und ich muss wirklich zugeben... Gnabry, natürlich ein alter Redaktionsfavorit bei uns hier, aber ich muss nachschauen, wo Gerhard spielt und wer Henrichs ist. Und Gerhard ist ja bei Wolfsburg, jetzt von der missglückten Doppel-6 auf die Verteidigung gezogen und wir wissen alle, Verteidiger sind ein rares Gut bei uns in der Nationalmannschaft, hat hervorragend gespielt am Wochenende, aber Henrichs, der spielt in England, ne?
Und den kennen wir gar nicht so gut.
Ne, den kennen wir überhaupt nicht.
Wo spielt er? Hast du geguckt?
Wieder vergessen, ja.
Damn.
So, Liverpool ist Tabellenführer. Ich glaube, Klopp ist erstmals Tabellenführer in seiner Premier League-Karriere. Yes. Ne?
Das ist ein Ding.
Ja, das ist echt ein Ding. Und komischerweise ist mein Grundgefühl Freude.
Ach.
Ich weiß nicht, ob das so ein versteckter Patriotismus ist, so für den man sich eigentlich ein bisschen, der eigentlich völlig unnütz, unangebracht ist. So, jetzt ist ein deutscher Mann in der Premier League, jetzt zeigen wir es. Ich hoffe nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, es freut mich eher für Liverpool, weil ich die Mannschaft und die Stadt irgendwie, weil mir das alles eigentlich sympathisch ist. Mhm. Und das auch der Klopp nicht kaputt machen kann.
Okay, negativer kann man es nicht...
Manchester United hätte eigentlich, finde ich, verlieren müssen, damit der ohnehin schon vom Platz verwiesene Mourinho mal richtig Ärger kriegt. Aber der gute Ibrahimovic saved the day mit dem 25.000. Premier League-Tor in der Geschichte.
Dem 25... Ist das ein Scherz? Nein.
Nein.
Ah ja.
Nein, das kann ich jetzt. Und was habe ich hier noch? Die Woche gab es noch große Gerüchte, das hat sich aber alles erledigt. Wolfsburg will immer noch Dardai, Wolfsburg will Labbadia, aber jetzt ist ja Ismail fest installiert.
Wolfsburg will Dardai?
Zum Cheftrainer.
Ach.
Ja, hieß es mal unter der Woche. Aber jetzt ist ja Cheftrainer der Ismail nach der guten Show am Wochenende. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen, du breakst down.
Ich break it down.
Und break mal einzeln down und dann versuche ich was zu den Spielen
gut
zu sagen. Und dann frag mich bitte im Anschluss an die Thematik nach unserem Kinoerlebnis und nach meinem Buch.
Das mache ich.
Okay, aber gut. Jetzt Bundesliga.
Hertha gegen Gladbach. Ich fange am Freitagabend an.
Ja, bitte.
Die alte Dame reitet die Fohlen nieder. 3:0.
Die Kalu-Show.
Die Kalu-Show.
Ja.
Sympathischer, bescheidener Typ.
Gladbeck ist wirklich...
Gladbeck? Das Geiseldrama.
Nee. Also die Auswärtsschwäche ist fast schon fatal, weil jetzt auch zu Hause keine Stärke mehr dagegen balanciert. What happened to Hermann? Ich habe mich, weil ich habe neulich bei Kicker gab es diese interessante Statistik. Der Mann ist 114 Mal ausgewechselt worden schon in seiner Bundesliga-Karriere. Diesmal, glaube ich, war es auch irgendwie verletzungsbedingt. Aber Hermann war mal das große Versprechen bei Gladbach, der große Reus-Ersatz und quasi auch der neue Reus eigentlich. Hm. Sogar vielleicht so ein bisschen der bessere Reus, weil weniger verletzungsanfällig, stimmt aber nicht, ist genauso verletzungsanfällig. Ist irgendwie so, sein Stern ist nicht so aufgegangen, wie man es sich erhofft hätte. Das ist eigentlich meine einzige Notiz. Ansonsten freut es mich für Hertha. Aber es ist so eng da oben an der Tabelle, dass man jetzt selbst mit einem erneuten Sieg
auf Platz 4 ist, glaube ich,
nicht in die Top 3 kommt. Ja? Ja. Unglaublich, weil da Hoffenheim und Leipzig blockieren.
Ja.
Ganz massiv. Ja, gut.
Gut. Wolfsburg lässt Freiburg im Regen stehen. 0-3 lautet das Endergebnis.
Ja. Gomez schon.
Gomez trifft wieder.
Gomez schon. Ich liebe ja Gomez. Ich habe den wirklich lieb. Es ist nicht so, dass ich mir denke, es ist ein toller Fußballspieler. Das denke ich nämlich eigentlich gar nicht.
Ja.
Ich finde ihn einen guten Fußballspieler. Aber er ist auch auf Bayerisch, würde man sagen, er ist manchmal ganz schön unkampert.
Was heißt das?
Unkampert heißt irgendwie so ungelenk.
Ungelenk, ja.
Aber ich liebe den. Wenn ich den sehe und ihn höre, ich denke, das könnte ein Freund von mir sein.
Ich erinnere mich auch noch gut so, als er so richtig in der Krise war, dass ihm wirklich doch viele Kollegen so medial beiseite gesprungen sind. Es ist so ein feiner Typ, der Mario.
Und dass er was mit Sarah Brandner hatte, Bastian Schweinsteigers Ex, aber da nichts daraus geworden ist, kann ich auch, außer eine Fehde mit Bastian Schweinsteiger, wegen der den Verein verlassen musste, auch das kann ich ihm nicht übel nehmen, weil Sarah Brandner war immer, finde ich, sehr, sehr attraktive Frau, die aber immer einen ganz, ganz furchtbar naiven Eindruck gemacht hat, wo man sagt, wenn man mit der mal beim Wein sitzt abends oder so, möchte man in ihren Armen versinken, aber man möchte am nächsten Tag beim Frühstück sich nicht mit ihr über Türkei oder Trump oder Tim Wiese unterhalten. Hm. Ja. Gut.
Das fanden die Frauen auch
gerne. Was habe ich noch geschrieben? Benaglio ist zurück. Ismail hat gesagt, so ein Typ wie Benaglio darf nicht auf der Bank sitzen, so ein Antreiber. Und ich finde auch, dass Castells ein Torwart ist, also ein ebenbürtiger Torwart ist, aber ich finde das auch, und das ist mir auch bei der EM aufgefallen, dass Benaglio wirklich so ein Anführer ist.
Der hat auch einen feurigen Blick, finde ich.
Absolut, ja, absolut. Also das ist jemand, dem würde ich vielleicht nicht befreundet sein wollen, aber den hätte ich gerne in meinem Team. Das ist, glaube ich, ein guter Antreiber. Hm. Ja, der ist zurück, genau. Und da habe ich dann auch festgestellt, da spielt Yannick Gerhardt.
Aha.
Aber hab's ja eh schon erwähnt. Ja. Guter Verteidiger. So, weiter.
Achso,
stimmt, Freiburg, da gab es noch eine andere Mannschaft. Freiburg zu Hause knacken ist gar nicht so leicht. Kann man jetzt nicht so hochhängen, den Wolfsburger Sieg, wie es vielleicht das Ergebnis suggeriert, weil in der Abwehr war das nicht so kompakt und irgendwie haben sie gedacht, Wolfsburg ist kein ernstzunehmender Gegner mehr, glaube ich, dachten die.
Mhm.
Aber trotzdem, Freiburg zu Hause schlagen, wie wir ja festgestellt haben.
Ist nicht so leicht.
Ist nicht so leicht.
Und Ismail ist der Cheftrainer.
Ja, genau.
Das ist erstaunlich.
Ja, erstaunlich. Ich bin auch nicht sicher, ob das schon so... Ich meine, Alofs hat sich in letzter Zeit nicht so durch so viele glückliche Entscheidungen hervorgetan.
Nee.
Ich glaube, für den ist es auch wichtig, dass er mit einem Sieg und einem fest installierten Trainer mal so ein bisschen was konsolidieren kann und einfach betet und nachts hofft, dass das jetzt so
gepasst hat. Dass es so ein bisschen so weitergeht.
Jetzt mal eine gute Entscheidung war.
Mhm. Ja. Na, vielleicht haben sie ja Glück.
Go ahead.
Ingolstadt, Augsburg. Wenn ein Bobadilla kommt, muss ein Kautschinski gehen. 0-2.
Sehr gut. Es war sehr lustig, der war gestern beim Doppelpass-Stammtisch, da war der Reporter von Sport1, war auf dem Vereinsgelände von Ingolstadt und so, wir haben noch keine Info, Kaczynskis Auto steht hier, er hat heute noch die Mannschaft trainiert und so, ein bisschen sprechen und so. Und plötzlich kam so, stand es in allen Medien, plötzlich so, Kaczynski muss gehen und alle wussten es vorher, bevor dem Typen, der draußen vor Ort stand.
Das ist ja gemein. Ja, siehst du, vor Ort bringt nämlich heutzutage gar nichts.
Nee, mehr. Weil die haben es von drin aus dem Gespräch raus direkt ins Internet eingegeben und da kannst du ganz lange noch vor Ort stehen. Ne?
Ja, das musst du schon Schlecker feststellen.
Der meinst du jetzt
drüber? For you vor Ort?
dass du dich daran erinnerst, was für eine großartige
Kampagne. For you vor Ort, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen.
Ja, aber weißt du, was mir die Schuhe ausgezogen hat im Punkt zu Schlecker? Ist, dass irgendjemand gesagt hat, ich habe Politikerin vergessen, was von der Leyen. Das war die größte Unverschämtheit und die größte Schlag ins Gesicht der deutschen Erziehungs- und Pflegelobby zu sagen, die warum können die Schleckerfrauen, wir haben doch einen Erziehernotstand, warum können die Schleckerfrauen nicht Erzieher sein?
Wow.
Wahnsinn,
ja.
Oder?
Ja.
So,
na gut.
Bei der Königreich ganz
ehrlich. Ah, oh.
Kommt Luhukai, hieß es dann noch.
Aha.
Aber dann meinte jemand, Luhukai aus der Talkrunde, Luhukai hält sich gerade eher von Fußball fern.
Sabbatical. Ja, wobei Luhukai mir irgendwie gar nicht so vorkommt wie ein Typ für ein Sabbatical.
Naja, der
sagt, der kommt wieder, ist...
Der ist immer, wenn er in Deutschland trainiert, er fährt am Wochenende zu seiner Familie, munkelt man, nach Holland, weil die nicht umziehen will.
Hm.
Und deshalb hätte er eine Bahncard 100, ist da... Ich weiß nicht, ob es einfach nur so eine billige Pointe war oder ob es stimmt. Aber ich kann mir das vorstellen, wenn ich ihn sehe, er strahlt schon was aus, irgendwie, Idioten, ich fahre jetzt nach Hause. Mach's gut, der Idiot.
Ich schätze mir jetzt schon den Schuh.
Ja.
Was dagegen sprechen würde, ich glaube, wenn jemand so prominent ist wie der Luhukai eine Bahncard 100 hätte, wäre er schon längst in der Mobil interviewt worden.
Ja.
Weil Harald Schmidt wird ja alle Nase lang, ist der in der Mobil drin. Jetzt auch nicht mehr im Moment, also so oft, aber ich habe wirklich schon sehr, ich lese furchtbar gerne Harald Schmidt-Interviews.
Ja.
Und ja.
Den Harald Schmidt-Interviews sind lustiger als alles, was er in den letzten 10 Jahren Fernsehgeschichte gemacht hat.
Fernsehgeschichte und vor allen Dingen, wenn er so Kolumnen schreibt. Seine Kolumnen sind völlig unlustig.
Ja, unglaublich.
Sind wahnsinnig unlustig.
Gibt es die immer noch im Fokus?
Ich weiß, ich habe schon länger keinen Fokus mehr gekauft.
Ja, also es ist ein bisschen wie...
Oder beziehungsweise ich war schon länger nicht mehr beim Arzt.
Sind Leute, die Harald Schmidt-Kolumnen im Fokus lesen und gut finden, hören auch immer noch täglich Soundgarden und Nirvana und so.
Wahrscheinlich.
Ja. Fee war im Doppelpass, hatte einen super Sakko an, habe ich dir gestern schon mal angedeutet, und war überhaupt so ganz, ganz trocken wieder mal, wie man ihn halt kennt und liebt. Und dann haben sie Reuter gefragt, ob Bayern nicht mal für ihn eine Adresse wäre, so als Manager, Sportvorstand. Mhm. Und dann hat er gesagt, mein Vertrag...
Der Reuter hat ihn das gefragt.
Nee, sie haben den Reuter gefragt.
Ja.
Helmer Nase hat Reuter das gefragt. Und dann hat er gesagt, Vertrag bis 2020. Und dann hat der Fee sofort gesagt, ist ihm fast ins Wort gefallen, hat er gesagt, Vertrag, das ist gefährlich. Wenn jemand auch mit so einer, aber es ist auch wirklich so, wenn jemand heutzutage auf eine Frage, gehst du da und dahin, mit antwortet mit, ich habe Vertrag bis, ist kein Bekenntnis mehr.
Nee.
Im Gegenteil. En contraire.
Es gibt nur noch einen Vertrag, der mich hier hält.
Ja gut, weiter?
Beim 1:1 gegen Hoffenheim ist die Allianz Arena irgendwie auch nur ein Stadion von vielen.
Warum?
Das habe ich gestern Abend im Suff geschrieben. Ich war so...
Im Suff?
In dem Suff, aber in dem
Suff. Hast du noch einen getrunken?
Nee, ich habe nichts getrunken. So im Müdigkeitsrausch. Also. Hatte ich am Nachmittag gesehen, RB Leipzig gegen was war es denn, gegen Mainz. Mir kam das in Leipzig irgendwie das Stadion, die Größe, ich habe das Gefühl, Gott, wenn man da ist, da haben jetzt bestimmt alle Schiss. Und in der Allianz Arena muss man im Moment nicht ganz so viel Angst haben.
Ach, so meinst du es.
So meine ich das.
Ja, jetzt verstehe ich es. Poetisch ausgedrückt, ein Sachverhalt, den ich eigentlich auch unterschreiben würde. Die Gegner haben so ein bisschen Respekt verloren, aber nicht, weil sie so viel Selbstvertrauen haben, sondern einfach, weil sie Philipp Köster, der, glaube ich, nicht mehr mein bester Freund werden, Philipp Köster und ich, wir haben ungefähr 400 gemeinsame Facebook-Freunde, aber sind selbst nicht befreundet. Das deutet auch ein bisschen...
Das ist auch mal ein Zeichen.
Ja, ist ein Zeichen, dass man sich auch so fußball-meinungstechnisch nicht einig wird irgendwie. Der hat aber was sehr Wahres und sehr Direktes gesagt im Doppelpass, hat mir gut gefallen, hat gesagt, Bayern spielt halt einfach nicht so gut.
Ja.
Und ja, es ist so, Bayern spielt halt einfach nicht so gut und deshalb haben die Gegner auch nicht so viel Angst, weil es halt einfach, die kriegen mehr Gegentore, die bauen nicht so viel Druck auf, der Ballbesitz ist nicht so zwingend.
Naja, und jeder, der diese Saison schon so ein paar Bayern-Spiele gesehen hat, wird eine Menge Zeit vom Fernseher verbracht haben, dem Gefühl, jetzt wissen sie aber auch gerade nicht so ganz genau, was sie da machen.
Genau, und das muss man vielleicht langsam auch mal ein bisschen dem Trainer ankreiden, weil ich finde, eine Handschrift, man muss nicht immer nach einer Handschrift, dezidierten Handschrift bei einem Trainer schreien. Mir wäre es eher einfach nur wichtig, dass ich sehe, da sind ein paar Spielzüge eingeübt worden, die man jetzt versucht auf dem Platz auszuführen, und wenn die nicht funktionieren, dann gibt es einen Plan B und Plan C. Aber ich sehe da nichts. Ich sehe da relativ unmotiviertes Geangreife. Jetzt ist man dazu übergegangen, vielleicht mal draufgekommen, schlauerweise Lewandowski zu bedienen, falls er in der Mitte irgendwie gerade tätig ist.
Ja.
Das ist auch nicht, ich finde es auch nicht die Erfindung des Schießpulvers. Ich finde auch dieses Robben so hin und raus wechseln, finde ich einerseits gut, weil man muss den Mann schonen, wo man kann. Andererseits, bei solchen Spielen, glaube ich, kann gerade ein Robben am Schluss mehr ausrichten, weiß nicht, wie fit er war, aber als ein Komma, der dann noch so ein bisschen rumwuselt. Und das...
Zumal ja auch der Brennerpass schon festgestellt hat, Coman bringt es nicht.
Irgendwie nicht, nee. Er bringt immer so ein bisschen, wenn er eingewechselt wird, oder auch am Anfang eines Spiels, bringt er immer so kurz Tempo rein, weil es ist ein irrsinnig schneller Typ, aber es hat kein Aubameyang.
Ist kein Aubameyang.
Ja. Und auch vom Swag-Level.
Vom Swag-Level, puh.
Deutlich drunter.
Hat er noch dieses Schwänzchen eigentlich hinten?
Dieses Rattenschwänzchen.
Dieses Pur-Schwänzchen?
Das Pur-Schwänzchen. Das Hartmut-Engler-Gedenkschwänzchen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe es irgendwie nicht mehr gesehen zuletzt.
Gut. Immerhin.
Ich finde, dass Bayern ein bisschen so behäbig spielt, wie ihr Trainer wirkt. Wenn es jetzt immer gut geht und man dann einfach ein bisschen so auf nach eigenem Gutdünken dann einfach noch ein bisschen aufdreht, wenn es dann so entscheidende Champions-League-Spiele, K.O.-Runde geht oder so, dann will ich nichts gesagt haben.
Ja.
Dann streichen wir das jetzt aus dem Protokoll vom Brennerpass.
Ja.
Aber wenn es so behäbig bleibt, muss ich sagen, bin ich nicht so ganz einverstanden.
Was macht Ancelotti gerade? Ich glaube...
Kaugummi-Kau.
Er guckt sich die Sache
egal, noch ein bisschen an. Egal, was du denkst, was er jetzt macht, er kaut Kaugummi.
Ja.
Jetzt gerade im Moment kaut er Kaugummi und schaut sich irgendein Spiel an.
Und,
ja. Oder er trainiert, keine Ahnung, weiß nicht. Aber er kaut sicher trotzdem Kaugummi. Das 1:0, also Hoffenheim ging ja 1:1 in Führung, muss man sagen, mit zwei Toren.
Mhm.
Das war ein Eigentor.
Ich weiß.
Das erste Tor, Demir Bay. Mhm. Unfassbar.
Ein schönes Tor.
Wow.
Ein sehr schönes Tor.
Ein Gusto-Stück.
Aber auch schöne Vorarbeit von dem anderen Mann, dessen Namen ich auch nicht jetzt gerade weiß.
Gut, aber schön, dass du es erwähnst, weil dann kannst du auch mir gleich
Ein Assist geben? Nee, was?
Ein Assist. Gibst du auch mir gleich eine Vorlage, die ich nicht verwerten kann.
Ah, gut.
Ich stehe auch noch dumm da.
Damn.
Mich mit deiner Unwissenheit reingezogen. Dein schwarzes Loch an Halbwissen. Ja, Vidal irgendwie sehr labrig unterwegs, habe ich schon gesagt. Ansonsten habe ich... Jetzt muss ich mal was... Micky Beisenherz, ne?
Ja.
Die Kölner Witztüte. Guter Autor fürs Dschungelcamp.
Mhm.
Aber ansonsten... Ich weiß nicht, war... Es ist halt also einer, der alles in Grund und Boden sarkastisiert, ironisiert, so eine Art Humor, die ich ja sowieso nicht leiden kann. Aber immer auf Punchline aus, nie auf No Soul. Mhm. Das ist halt so Mickey No Soul Beisenherz. Und dann ist er da, ne, als Co-Kommentator für Sky, ist im Studio. Und dann fällt ihm nichts Besseres ein, wie ein brutaler Fußball-Klischee nach dem anderen. Also wirklich ganz harte Sachen, wie ein Stürmer seiner Klasse sollte den doch reinmachen, könnte man meinen. Also das ist hart. Das fand ich echt hart. Und dann muss ich mal kurz die Spiegel-Analyse zum, warum das Hoffenheim-Spiel so gut war, zitieren, weil ich möchte mal, dass wir uns auch mal, also wir beschäftigen uns ja selten mit Taktik. Mhm. A, weil wir zu wenig Ahnung davon haben, B, weil wir zu wenig Zeit haben, uns im Detail damit zu befassen, C, weil es uns nicht interessiert. Ich möchte hinzufügen, D, das ist jetzt eine These von mir, weil es einfach langweilig ist. Und was immer derselbe Scheiß ist. Deshalb habe ich jetzt extra mal versucht, ein Zitat zu finden, das die Taktik von Hoffenheim beschreibt. Das gebe ich jetzt hier wieder und dann können wir uns ja mal diesem Zitat stellen.
Gut.
Dann stellen wir uns einfach mal diesem Zitat. Aus der Spiegel Online-Analyse. Julian Nagelsmann ließ seine Mannschaft hoch verteidigen. Durch das frühe Pressing wurden die Bayern auf die Außenposition gezwungen und dort isoliert. Das Zentrum wurde meist mit Hilfe des Deckungsschattens versperrt.
Was?
Deckungsschatten ist ein interessantes Wort.
Ja.
Aber der Rest ist Paint by Numbers. Das kannst du über jedes zweite Spiel sagen, was da steht.
Mhm.
Und es ist ja auch immer, es ist ja auch anders. 10 Minuten war es so und in 10 Minuten lang war wieder die Ordnung, ging die Ordnung verloren, um ein weiteres Klischee zu bedienen. Es ist einfach wirklich in der Regel sehr langweilig, sich über Taktik zu unterhalten. Darauf wollte ich hinaus. Und da gebe ich uns jetzt nicht einfach nur so einen
Präsilschein. Vielleicht denkt Ancelotti ganz genauso.
Ja.
Und deshalb ist es vielleicht so, wie es ist.
Ja.
Vielleicht, also was ich bis jetzt von Ancelotti mitgekriegt habe, ist, also ne, vielleicht ist ihm das nicht so wichtig und was ich aber mitgekriegt habe, die Einstellung muss stimmen. Vielleicht geht bei Ancelotto ein, wie bei uns, Ancelotti, wie bei uns im Brennerpass, Einstellung vor Taktik.
Ja. Und vielleicht gewinnt man dadurch die Champions League.
Vielleicht gewinnt man dadurch die großen Turniere.
Und dann will ich nichts gesagt haben.
Und dann wollen wir nichts gesagt
haben. Ja, genau. So, aber auch Armin Fee hat übrigens gesagt, Bayern überzeugt mich derzeit weniger.
Tja.
So, weiter.
Was? Ja. Hurra, Müller trifft gleich zweimal für den HSV. 2-5 gegen den BVB.
Ja.
Weißt du, was Micky Beisenherz gewettet hat?
Nee.
Er hat eine Dose Vitamalz, vielleicht war es auch eine Flasche, gewettet, dass noch vor Saisonende Dieter Hecking den HSV übernimmt.
Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, aber auch das ist so ein Gag, das kann man halt mal machen, wenn man so lustige Klischee-Gags macht. So. Und dann überlegt man, welcher Trainer ist gerade frei, welchem Verein läuft scheiße, und dann packt man das zusammen und schon hat man eine lustige Aussage.
De facto habe ich kurze Zeit später unten beim Lehmann eine Flasche Malzbier gekauft.
Aber
Kraftmalz.
So ganz von der Hand zu weisen ist es natürlich nicht, dass sich's bald ausgestohlt hat.
Mhm.
Und es ist auch nicht mehr, man hört auch keine, ist einfach eine geile Stadt, hört man auch nicht mehr. Sondern es ist so plötzlich wieder das, nach der Euphorie und Paradigmenwechsel Gelaber ist es jetzt eher so, wir müssen uns schon darüber klar sein, wie ernst die Situation ist, dass wir jetzt hier wirklich im Abstiegskampf und etc. Und da muss ich sagen, da hätte man Bruno Labbadia nicht rausschmeißen müssen.
Nein.
Ich würde sogar behaupten...
Im Gegenteil, man könnte ihn jetzt sogar fast wieder einstellen.
Ja, genau. Absolut, darauf wollte ich hinaus. Ich finde auch immer... Oh Gott, ich finde es
aber... Armin Fee war auch schon in Hamburg, ne?
Armin Fee, ja. Aber der hat selber gekündigt.
Er hat gesagt,
das ist mir zu albern hier, das mache ich nicht mit, den Scheiß.
Ja. Aber vom Swag-Level her wäre er vielleicht in Hamburg ganz gut aufgehoben.
Ja, aber der hat wirklich nach einem... Der hat wirklich nach ein paar, es waren gar nicht so viele Spieltage, nach ein paar Wochen hat er gesagt, das ist so ein Zirkus hier, sorry, tschüss.
Da hat sich auch zirkustechnisch, besetzungstechnisch nicht viel verändert
seitdem. Hinter den Kulissen, nee.
Aber jetzt soll ein neuer Sportdirektor her, ne?
Ja, genau, da haben auch schon wieder 3-4 Leute abgesagt. Ich muss auch, ja, aber weißt du lachst jetzt und wir lachen ja alle so ein bisschen. Und ich habe ja auch das Spiel in der Konferenz gesehen und ich muss auch sagen, so schlecht war der HSV jetzt nicht, wie das Ergebnis suggeriert, hat die Tore auch hergeschenkt und hat dann einfach auch, nachdem es schon 2-0 stand, einfach weiter drauf losgestürmt, was dann einfach irgendwie Schwachsinn war. Das hätte man einfach nicht machen sollen. Das war auch dumm von Gistol. Aber das hat auch bei Hoffenheim, The Sensational Hoff war der Spitzname von Hoffenheim im Brennerpass unter Gistol.
Wir erinnern uns.
Ja. Und es ist ein bisschen zu leicht, so Witze über den HSV zu machen. Das führt immer, es gibt ja dieses Dopaphon beim Doppelpass, da rufen dann Leute an und hinterlassen ihre Stammtischmeinungen.
Ja.
Und dann sagen Leute immer sowas wie, HSV, da fehlt einer, der die Mannschaft mit Medizinbällen durch die Stadt treibt. So einer wie der Magath muss wieder her.
Mhm.
Und ja, das ist halt genau die Art von Populismus, die dem HSV halt auch nicht wirklich weiterbringt. Bescheidenheit wäre halt so. Wir müssen nicht absteigen, aber müssen halt keine aufsehenerregenden Sportdirektoren, Transfers etc., sondern sich einfach ein bisschen abnibbeln von der Öffentlichkeit, von allem, wenig sagen, viel trainieren und einfach mal direkt mit der Ansage Abstiegskampf in die Saison gehen.
Mhm.
Freiburg sag ich schon, Der BVB, der wiederum hat einfach die Kurve jetzt gekriegt, würde ich sagen.
Ja.
Also dieses Lazarett hat sich immer noch nicht so gelichtet, aber die haben gemerkt, sie sind ja in der Tabelle auch wirklich 6 Punkte oder so hinter Platz 2 oder irgend sowas.
Ja.
Aber die haben wirklich gemerkt, das ist nicht unsere Schuld. Wir sind eine gute Mannschaft, wir sind eigentlich super sogar. Es ist nicht unsere Schuld, dass es jetzt in der Bundesliga gerade nicht so läuft. Und nachdem das quasi geklärt ist oder der Trainer das auch der Mannschaft vermittelt hat, läuft es wieder. Diese Verunsicherung, die man da feststellen konnte, die ist weg.
Ja.
Das ist einfach nicht deren Schuld. Die machen, was sie können. Und
jetzt. Weil lustigerweise jetzt der BVB nach dem Anschlusstreffer des HSVs auch nochmal eine gewisse Zeit lang wieder, also
ja, aber so ist das ist ja die ganze Saison schon. So Verunsicherungsphasen haben sie schon, aber sie haben es nicht mehr so, aber das ist nicht mehr charakteristisch für ihre Bundesligaspiele. Es sind nur noch Phasen.
Gut.
Wie es am Anfang war. Gut. Weiter, wir haben noch nicht alles.
Nein. Leverkusen gegen Darmstadt, Schmidt gegen Meier, klingt banal und Ende 3-2.
Ja, da habe ich relativ wenig dazu aufgeschrieben, beziehungsweise gar nichts.
Gut.
Ja, das war ganz gut. Darmstadt hat ganz gut mitgehalten, soweit ich das in der Konferenz beurteilen konnte. Und dann hat es halt doch die überlegene Mannschaft gewonnen. Kann man das so sagen?
Ich glaube, ja.
Ja, kann man so sagen. Aber da habe ich auch wirklich, es gibt halt immer so Spiele, die interessieren mich dann in dem Moment gar nicht. Ich finde, wenn da noch 9 Spiele sind, dann interessieren einen vielleicht irgendwie 5 davon.
Es hätte uns interessiert, wenn Darmstadt gewonnen hätte.
Ja, genau. Genau.
Aber so?
Aber da ging ja eh jeder davon aus, dass es nicht so sein wird. Da ja auch Leverkusen in der Champions League wieder ein bisschen Morgenluft
genuppert.
Ja, genuppert. Ach, übrigens auch noch sehr gut, Armin Fehde hat der Helmer gesagt, wegen der Kaczynski-Entlassung, eine besorgniserregende Anzahl von Trainerentlassungen in dieser Saison, Herr Fee. Und der meinte nur so, nö.
Nö.
Ja, gut, das war's.
Jetzt hat man sich so alles Sorgen machen sollen. Ne?
Ja, eben, man kann den Leuten auch echt Sorgen, Flausen in den Kopf setzen. Ne?
Ja.
Ich glaube, der Bürger ist an sich, der Bürger an sich, ich verallgemeiner mal ganz wüst, der Bürger an sich, der ist eigentlich gern besorgt. Der Bürger, ja, wenn nicht besorgt wäre, dann würde er sich denken, irgendwas läuft hier schief. Irgendwer bescheißt mich gerade. Es kann nicht sein, dass hier alles läuft. Irgendwer betrügt mich, nach Strichen fahren.
Naja, und ohne größere Sorgen muss man sich ja auch mit sich selber beschäftigen.
Genau. Irgendwer baut hinter meinem Rücken irgendwas von meinen Steuergeldern.
Mhm. Und wird damit nicht rechtzeitig fertig.
Genau. Irgendwas stimmt nicht. Ich muss wegen irgendwas besorgt sein.
Gut.
Und wenn es Trainerentlassungen sind. Gut, wir haben noch ein Spiel.
Drei, mein Lieber.
Ui.
Frankfurt überrumpelt Köln 1-0.
Wobei überrumpeln für so eine Defensivtaktik gar nicht vielleicht so der richtige
gar nicht.
Dings, ne?
Nee.
So, so übermauert. Mauert Köln ein.
Übermauert. The Great War.
Ja, Stone Cold Kovac. Ja, mehr sagen wir nicht.
Gut. Leipzig ist zu viel für Mainz, 3-1.
Ja, da hatte ich doch Anmerkungen, dass wir mal über Leute reden müssen wie Forsberg, Sabitzer, dass wir mehr über Leipzig reden müssen langsam.
Wir kommen nicht drum herum.
Ja.
Und immer wenn ich die, also gestern habe ich mal ein bisschen länger geguckt, das ist schon ganz schön gewitzt und geil, was sie da machen.
Ich habe auch gelesen, dass jemand gesagt hat, Ingolstadt hat gar nicht schlecht gespielt, aber es fiel so der gewisse...
Achso.
Nee. Also Ingolstadt hat gar nicht so schlecht gespielt in dieser Saison.
Ah.
Aber es fiel halt so die gewisse Hasenhüttel-Flamme irgendwie.
Mm.
Oder Funke. Und ja, wir müssen uns jetzt mehr mit Leipzig beschäftigen. Spieler, Taktik, Trainer, Interviews, Fans. Das kann man jetzt nicht mehr so als One-Hit-Wonder irgendwie beiseite schieben.
Nee.
Das ist quasi, wir werden so eine Leipzig-Watch. Aber sind wir natürlich wahnsinnig spät dran. Spieltag 10, sind punktgleich mit Bayern. Aber das ist jetzt wohl nötig.
Okay, also ich setze auf unsere Beobachtungsliste direkt unter Marcel Risse, setze ich Leipzig.
Marcel Risse, ja, den haben wir diese... Ich habe ihn nicht beobachtet diese
Woche. Ich auch nicht.
Diese Woche.
Leider, sorry, ja.
Ja, tut mir leid, Marcel.
Aber wenn du gewonnen hättest, ja.
Ja.
Aber so...
Ich habe nichts für Loser übrig.
Eben.
So.
Werder wird besser, Werder ist kompakter, Werder müht sich und verliert 3-1 auf Schalke.
Schalke hat ja von Anfang an in der Europa League wirklich gut gespielt, was mich sehr freut. Ich finde so ein Schalke-Run in der Europa League bis ins Halbfinale oder weiter, darauf hätte ich wahnsinnig
Bock. Ich verbinde Schalke auch irgendwie total mit der Europa League.
Ja, wegen den Eurofighters damals, ne?
Wahrscheinlich.
Aber das würde mir so Spaß machen. Da hätte ich, glaube ich, fast mehr Lust, das zu gucken und mitzufiebern als so Bayern in der Champions League, die dann sowieso wieder im Halbfinale ausscheiden. Wenn man aber mal sieht, die Tabelle sich anschaut, ist Schalke wirklich 13 Punkte von Leipzig weg. Das ist schon irre, ne?
Mhm.
Dafür.
Ja, die haben die ersten 5 Spiele verloren. Das ist
ja,
halt
was, punktlos. Ja.
Das kriegst du dann halt doch nicht weg.
Das kriegst du vielleicht auch wirklich gar nicht mehr weg die ganze Saison lang.
Ja.
Ja, gut. Aber jetzt haben wir es, oder?
Jetzt sind wir durch.
Jetzt haben wir es.
Sag mal, Bernie.
Ja.
Gestern waren wir ja zusammen im Kino.
Aha.
Da kam der Trailer für Rogue One. Was waren so deine Gedanken?
Ah, hab ich mich geärgert. Nee, ich habe ihn ja schon im Netz gesehen, aber jetzt auf der Leinwand wird es mir noch ein bisschen deutlicher. Der erste Trailer von Rogue One, du weißt ja, es ist eine Geschichte darüber, wie die Pläne vom Todesstern gestohlen wurden. Felicity Jones spielt die Hauptrolle. Der erste Trailer dazu war sie, so eine rotzige, sehr lebendige, widerspenstige
Jungfrau?
Nee, glaube ich jetzt nicht.
Nee. Nee,
aber sie ist so ein ja, vielleicht meinst du so im Sinne von Johanna von Orléans-Typ.
Ich meinte einfach nur junge Frau.
Junge Frau. Ja, sie war halt einfach, ich finde, ein guter Frauentyp einfach. Da war keine großartige Backstory angeteased. Es war einfach eine junge, wütende Frau, die nichts zu verlieren hat und die Rebellion macht sich die zu eigen, um die auf die gefährlichste Mission überhaupt zu schicken. Und der Tenor war, es ist ein Kriegsfilm. Es ist ein Kriegsfilm, der endlich mal diese Mythologie, dass es einen Krieg der Sterne gibt, Star Wars,
ja.
Für voll nimmt und den auch so darstellt.
Ja, stimmt.
Im zweiten Trailer war dann schon ein bisschen mehr Epik. Darth Vader war drin, etc., etc. Und jetzt im dritten Trailer macht man aus einer Story, auf die ich wahnsinnig gespannt war, und wie gesagt, aus dieser Kriegsfilm-Ästhetik, es wurde ja gemunkelt, dass es da Nachdrehs gab, um ein bisschen den Ton so ein bisschen zu, also quasi die Tonalität so ein bisschen zu erhellen,
ja.
aufzuhellen, damit es nicht ganz so ernst wird. Jetzt war es so, jetzt wirkte sie plötzlich nicht mehr so stark, jetzt wirkte sie, als man kam das ja stimmt. raus über den Trailer, dass ihr Vater, der in jedem zweiten Film mitspielt, Mads Mikkelsen, dass der quasi jetzt den Todesstern mitgebaut hat, so wie der Otto von Braun her, oder wie heißt er, quasi der Mitbegründer der Atombombe, ist auch schön, dass sie so einen Vaterkomplex hat. Und dass sie jetzt motiviert ist, nicht mehr davon, dass sie einfach eine widerspenstige und durchsetzungsfähige Frau ist und eine coole Frau.
Es braucht noch jetzt, das Mikkelsen-Vehikel.
Jetzt ist sie motiviert von einem Vaterkomplex auch. Mhm. Das finde ich, für das Frauenbild von so einem Film, finde ich das fatal. Mhm. Und ich finde es auch fatal für... dass man jetzt eigentlich im Prinzip wieder das nächste Star Wars Epos machen will, statt den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, einfach zu sagen, ich mache hier was anderes, ich mache diese Spin-off-Stories, das ist halt jetzt mal eine Kriegsgeschichte. Und so ein Han Solo Film ist dann halt sowas wie Ocean's 11 vielleicht im Weltall oder so.
Und ich wäre irgendwie auch ganz dankbar, wenn ich schon wieder so ein Todesstern so im Mittelpunkt stehen würde.
Ja, aber es fühlt sich halt so sehr nach Star Wars an, mein Interesse war schon mal größer an dem Film, muss ich echt sagen. Ich habe mich schon mal mehr drauf gefreut. Und jetzt kommen wir zu Marvel. Wir haben Doctor Strange gesehen. Vorab was Positives, was Marvel eigentlich ganz gut macht, ist, dass sie jeden ihrer Filme eigentlich so ein bisschen in ein anderes Genre rückt. Ja. Also Captain America 2 war ja so ein Spionagefilm. Ant-Man war ja fast eine Komödie, muss man sagen. Jetzt sind wir so ein bisschen in Fantasy, sind ein bisschen Harry Potter-Terrain eindeutig betreten mit ein paar Inception-Effekten. Also alles hat so eine leicht andere Tonalität und so eine gewisse Leichtigkeit auch. Und das finde ich gut. Deshalb funktionieren Marvel-Filme besser als DC-Filme, die eine einheitliche Stimmung erzeugen wollen oder wollten. Und bei Doctor Strange muss ich allerdings sagen, dass Marvel es wieder nicht hinbekommen hat, einen compelling Villain da zu installieren. Da war nämlich unser Freund Mads Mikkelsen. Um's mein Lieblings-Monaco-Franz-Zitat zu verwenden. Farblos bis nicht vorhanden. Mhm. Oder?
Ja.
Ja? Wie fandst du den Film überhaupt so?
Es bleibt wenig von übrig, wenn man mal aus dem Kino raus ist.
Ja?
Also, obwohl, ehrlich gesagt, ich habe schon auch ein bisschen gegähnt. Also es ist...
Ich bin kurz eingenickt,
also, ganz am Ende. Tilda Swinton, also ehrlich gesagt, als Tilda Swinton tot war, setzte schlagartige Langeweile ein. Oh ja. Gott, das war jetzt ein Riesenspoiler.
Stimmt.
Oh mein Gott.
Oh fuck. Müssen Podcast löschen.
Aber ich glaube, dass sie gar nicht tot ist.
Nee, glaube ich auch nicht.
Glaubst du auch nicht, ne?
Nee.
Wenn man an der Uhr drehen kann, sage ich mal, ist man entweder Pink Panther.
Ja.
Oder Cumberbatch. Oder Doctor Strange, und dann ist jemand, der nicht tot sein soll, auch nicht tot.
Der hat wieder Sherlock Holmes gespielt in dem Film.
Ja.
Aber es stört dich ja nicht so. Mich schon, weil ich glaube, es ist ein super Schauspieler. Ich glaube, es ist ein super Schauspieler, weil ich ihn immer nur in derselben Rolle sehe. Egal, ob er als schwuler Professor da die Nazis dekodiert oder mit seinem Kumpel Martin Freeman Fälle deduziert, oder ob er hier bei Doctor Strange uns desillusioniert, was... Nee, egal. Ich wollte so ein Dreifach-D
Alliteration. Das sind die drei T's am Anfang, die waren schon gut.
Die waren schon gut, ja. Also. Das reichen für heute an Alliteration. Naja, also ich finde...
Im Kambodschanischen gibt es, glaube ich, mehrere Laute zwischen D und T. Ich glaube, 9 Stück sogar. Aber das nur nebenbei. Ich finde aber, dass er jetzt so ein bisschen mehr Körper mitbringt als bei Sherlock Holmes. Das steht ihm eigentlich ganz gut.
Meinst du mehr Muskelkraft oder mehr Bauch?
Mehr Muskelkraft.
Ah, ja.
Er ist geschmeidiger.
Er ist geschmeidiger. Ja.
Macht ihn aber auch nicht so richtig... Ich weiß auch nicht.
Hey, es ist Länderspielpause demnächst.
Oh mein Gott, was machen wir denn da? Länderspiel gucken.
Nein, wir müssen über was ganz anderes reden. Ja, Länderspiel gucken, ja, aber das ist ja nicht
so... Nächste Woche haben wir Bürgerkrieg in den USA, da müssen wir natürlich ein Special bringen.
Okay, gut. Machen wir nächste Woche das Bürgerkrieg-Special. Jetzt noch ein Hinweis in zwei
Hinweisen. Oh mein Gott, aber was machen wir denn eigentlich am Freitagabend zum 11.11.?
Karnevalsbeginn. Ich glaube, da ist eine Lesung, auf die ich gehen würde.
Also darf ich dir mal den perfekten Freitagabend skizzieren?
Ja.
Man geht um 18 Uhr in die Distel und guckt sich an Berlin extra scharf mit diesem Rüdiger Rudolph und dann...
Das soll sehr gut sein. Das
soll sehr gut sein. Dann hat man... Oh, meine letzte Vorstellung war geil. Da hatte ich eine crazy Frau im Publikum. Die hatte wohl eine Flasche Wodka getrunken, wie ich später erfahren hat. Die kam zu mir auf die Bühne und wollte mit mir tanzen. Aber auch das wird alles nicht sein, selbst wenn sich das wiederholen sollte, gegen die Lesung, die man selbst fußläufig innerhalb einer Stunde dann auch locker erreicht, wenn man Berlin extra scharf gesehen hat, um sich dann um 20 Uhr, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage,
würde ich,
im Roten Salon der Volksbühne sich die Buchpremiere von Bernie Meyers neuen Buch Rosalie anschaut.
Ja, genau. Ich glaube, es ist noch nicht in den Läden. Ich glaube, es kommt offiziell am 17. Meistens ist es ja schon ein bisschen vorher erhältlich. Ich habe eins der ersten gedruckten Exemplare aus der Buchhandlung bekommen.
Es sieht schön aus.
Es sieht schön aus. Es ist ein Schmuckstück und das ist kein Eigenlob, weil es ist ein Lob an die Leute, die es designt haben und gesetzt haben und die es lektoriert haben. Und also mein Verlag quasi. Dass es so toll aussieht und so handlich und überhaupt, das ist ein Kompliment an meinen Verlag. Und jetzt habe ich auch endlich ein Buch, wo so eine Schnur drin ist. Wie nennt man diese Schnur? Wie ist der Fachbegriff?
Lesezeichen?
Lesezeichen-Schnur, Merkschnur.
Merkschnur?
Merkschnur.
Schnuddel?
Schnuddel, Merkschnuddel.
Ja, der Merkschnuddel.
Der Merkschnuddel.
Der, ich lese morgen weiter, Gedächtnisschnuddel.
Wie den ich eigentlich, dem ich das erste Mal in meinem Leben in diesen Gebetsbüchern
im Gotteslob
begegnet bin. Und so schließt sich der Kreis absolut thematisch auch zu meinem Buch.
Gut.
In dem es auch ums Gotteslob geht.
Halleluja, bis zum nächsten Mal.
Ich lese kurz was vor, also sehr exklusiv. Gerne. Zum Wohl, sagte sie.
Das ist gut. Mein Interesse ist geweckt.
Ja.
Und ganz ohne Vaterkomplex.
Naja.
Okay.
Got me bad. Leute, bitte ratet uns, liked uns auf iTunes. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man seine Podcasts auch zu Deezer und Spotify kriegt. Ich halte mich mal ran.
Das machen wir
mal. Damit wir endlich mal Böhmermann und Olli Schlutz hier das Wasser abgraben können.
Genau.
Ja, gut. Wir lieben euch. Danke, tschüss.
Das war
Brennerpass.
Der Bundesliga-Podcast.